D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Ja, und die Sendung wird heute bei einigen Leuten vielleicht Kopfschütteln auslösen, zumindest auf den ersten Blick. Es geht um objektsexuelle Menschen, auch objektophile genannt. Menschen, die sich in Dinge, in Objekte verlieben, in Gebäude, Lokomotiven oder in einen Bahnhof.
Eine Frau, die liebt einen großen Bahnhof und leidet unheimlich, dass es da kaum Privatsphäre gibt und immer sehr viele Menschen da sind, die diesem Gebäude schaden, die es nicht beachten oder missachten und alles verschmutzen oder ihr Müll fallen lassen.
Das war die Stimme von Oliver. Auch er erzählt seine Geschichte, wie er sich in eine Orgel verliebt hat. Sabine erzählt, seit wann sie mit ihrem Laptop zusammen ist und wie sie diese Beziehung pflegt. Und die Sexualwissenschaftlerin Vivian Jückstock, die liefert wissenschaftliche Erklärungsansätze für Objektsexualität. Dazu eine neue Ausgabe des Liebestagebuchs. Die Alex aus Köln datet Menschen, Männer genauer gesagt, und sie verrät uns, was sie diese Woche so erlebt hat. Willkommen zu Eine Stunde Liebe und danke für eure Neugier.
D-Radio Wissen.
Oliver steht auf Objekte, er fühlt sich emotional und erotisch von Dingen angezogen. Ich habe ihn gefunden über ein Forum für objektsexuelle Menschen im Netz und gestern habe ich ihn dann in einem Café in einer Stadt im Ruhrgebiet getroffen und Oliver gefragt, wann er zum ersten Mal gemerkt hat, dass ihn Dinge, Objekte anziehen.
Ja, ich muss sagen, dass ich eigentlich, seit ich mich zurückerinnern kann, mich von bestimmten Objekten angezogen oder fasziniert gefühlt habe. Ja, und auch gemerkt habe, dass da irgendwie mehr ist, dass da eine große Faszination ist für die Ästhetik, für das Warum-Objekt, warum funktioniert es, wie es ist. Und es hatte für mich von Kindheit an, hatten bestimmte Sachen halt immer irgendwie eine eigene Identität, eine eigene Persönlichkeit.
Gab es da irgendwie so eine Situation, wo du denkst, oh, da standst du vor einem bestimmten Ding und das mehr hat dich irgendwie gepackt oder irgendwas, was so eine richtige Situation, wo du dich noch dran erinnerst?
Ja, da gibt es so einige. Vor allem bin ich ja in der Nähe von einem großen Güterbahnhof aufgewachsen. Da war es halt immer die Eisenbahn, Lokomotiven. Das war immer so, was mich als Kind schon immer unglaublich fasziniert hat. Das waren für mich immer so Maschinenwesen, die eher so, was eher gelebt hat, denn mehr als dass es eine Maschine war, so eine unglaubliche Aura hatte.
Und wann hast du gemerkt, oh, da ist jetzt mehr dahinter, da gibt es wirklich Verliebtheit, eine erotische Anziehung?
Ja, also nach der Eisenbahn fing ich an, mich für Musik zu faszinieren, zu begeistern. Ja, und da war es halt die Orgel, die mich fasziniert hat. Ich habe mich dann für ebenso alte elektromechanische Orgeln begeistert. Ja, dass es auch so eine Körperlichkeit ist, was man gerne berühren möchte. Und natürlich auch mit diesen Gefühlen, wenn so Begegnungen stattgefunden haben, so feuchte Hände, aufgeregt sein. Und da denke ich schon, immer dran denken müssen. Und irgendwann natürlich auch der Gedanke, ja, möchte ich so eine Orgel unbedingt haben, für mich auch so. Und war halt auch wieder so dieses Wesenhafte, dass ich das als was sehr wesenhaft Lebendiges empfunden habe. So, wenn es in Zeiten der Pubertät mal nicht so gut war, nicht so gut gelaufen ist, habe ich mich dadurch getröstet gefühlt, so wenn ich mit Musik machen konnte und dann auch irgendwas zurückkam auf diese Art und Weise. Ist ja auch ein ständiger Körperkontakt da, als Musiker zum Instrument, die Berührung. Und das ging dann natürlich weiter, dass man die dann auch zärtlich war und Zärtlichkeiten gegeben hat und so. Eben halt im Arm nehmen konnte und halt was man halt jetzt, wenn man jemanden gerne hat, immer als Mensch gerne, das macht man halt das Gleiche halt. Dass man den auch zärtlich zu dem ist, berührt, streichelt und so weiter. Ne?
Es gibt dann durchaus auch eine sexuelle Anziehungskraft durch die Objekte oder zumindest auch.
Ja, eigentlich definiert es das ja, dass man halt ein Objekt liebt und das halt auch partnerschaftlich liebt und mit dem halt auch seine Sexualität liebt, genau, auch mit der Achtung dem gegenüber und der Fürsorge, genau, wenn man jetzt einen menschlichen Partner hat. Es ist natürlich genau wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung auch für jeden unterschiedlich wichtig. Für den einen ist Sexualität wichtig, der legt großen Wert darauf, der hat vielleicht auch wechselnde Partner oder steht das eher im Vordergrund. Es gibt aber auch welche, für die lieben auch ein Objekt ohne Sexualität, genau wie auch Menschen ohne Sexualität andere Menschen lieben können. Asexuell sind, also gibt es da auch alle Facetten halt. Ne? Und also ich selber würde mich jetzt Menschen gegenüber auch als asexuell bezeichnen, weil ich mich eigentlich ausschließlich, wenn es in den erotischen Bereich geht, nur von dem Objekt, was ich gerade, oder die Objektart, die mich gerade interessiert, angezogen fühle halt.
Das heißt, man verliebt sich oder entliebt sich auch in ein Objekt, wie die meisten Menschen in einen Menschen.
Ja, das passiert da genauso. Ich meine, man hat auf Gefühle letztendlich keinen Einfluss. Die kommen und gehen, wie sie wollen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, ich verliebe mich jetzt mal eben in diese Person oder ich verliebe mich jetzt mal eben in dieses Objekt. Das funktioniert nicht, das kommt von allein. Das passiert halt ganz von alleine, dass einen der Funke überspringt.
Welche Rolle spielen Menschen, welche Beziehungen hast du zu Menschen?
Ja, mir sind Menschen sehr wichtig. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass mir Beziehungen zu anderen Menschen sehr wichtig sind. Auch wenn ich mich jetzt nicht in erotischer oder sexueller Hinsicht von anderen Menschen angezogen fühle. Das findet also nicht statt. Also ich lege großen Wert auf eine platonische, also innere Beziehung, also innerliche Nähe. Ich muss keine körperliche Nähe zu anderen haben, aber mir ist die innerliche Nähe sehr wichtig. Mit anderen zusammen zu sein, auf einer gleichen Ebene oder ähnlichen Ebene zu sein, Seelenverwandtschaft zu jemandem zu spüren, mit Leuten was zu unternehmen. Also ich bin ein normaler Mensch, ich brauche den intellektuellen Austausch mit anderen Menschen. Ich möchte mit anderen Menschen was unternehmen, ich möchte mit anderen Menschen zusammen arbeiten, mit denen zusammen irgendwelche Projekte machen, was auch immer.
Und bist du im Moment Single oder bist du in ein Objekt verliebt?
Was ich jetzt aktuell liebe, möchte ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Ist es auch nicht so, steht im Moment auch nicht so im Vordergrund, weil ich im Moment auch eher sehr viel mit anderen Dingen beschäftigt bin. Aber ja, ich denke mal schon, da ist schon noch was im Hintergrund so. Ich sag mal so ganz grob zu etwas, was ich auch zu Hause habe, worüber ich sehr glücklich bin.
Oliver arbeitet derzeit an einem Buch über Objektsexualität. Mit einigen Medien hat er aber auch negative Erfahrungen gemacht, will deshalb nicht über zu viele Details reden. Wie sich Objektsexuelle übers Netz austauschen, das verrät er später in dieser Sendung im zweiten Teil des Interviews. Warum verlieben sich Menschen in Dinge und nicht in Menschen? Die Frage möchte ich mit Vivian Jückstock von der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung klären. Sie arbeitet selbst als Diplompsychologin am Institut für Sexualforschung an der Uni Hamburg, hat einige objektsexuelle Menschen betreut. Frau Jückstock, was weiß man über Objektsexualität oder Objektophilie?
Objektsexualität oder Objektophilie, der Begriff kommt hauptsächlich von den Betroffenen selber. Man kann sagen, dass es sich um eine sexuelle Präferenz handelt, die ausgerichtet ist auf unbelebte Objekte.
Was ist das? Ist das eine sexuelle Orientierung? Ist das eine Störung? Ist das Normalität? Was ist es?
Also das ist sehr schwer zu beantworten. Es ist sicherlich keine Störung. Für eine Störung im psychiatrischen Sinne ist ein Leidensdruck erforderlich. Der Leidensdruck kann von der betroffenen Person selber ausgehen oder von dem Umfeld, wenn andere Personen geschädigt werden, was in dem Fall meistens nicht vorliegt. Dann erst bekommt es Störungswert. Also das ist eigentlich das entscheidende Kriterium, dass ein Leidensdruck vorliegt. Und erst wenn ein Leidensdruck vorliegt und man von einem Störungswert ausgehen kann, können wir auch psychotherapeutisch behandeln. Das, was eben in der Regel häufig einen Leidensdruck verursacht, sind eher die gesellschaftlichen Reaktionen. Also was ich bislang noch nicht mitbekommen habe, ist, dass die sexuelle Ausrichtung an sich zu einem Leiden führt.
Können Sie ungefähr schätzen, wie verbreitet das ist? Kann man das über Zahlen fassen?
Das ist extrem schwer. Also so die Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten ist eigentlich nicht abschätzbar. Es gibt so vorsichtige Schätzungen, die sich eher aus den Selbsthilfeforen speisen von ungefähr 200 weltweit betroffenen Personen. Also ein sehr, sehr seltenes Phänomen.
Gibt es irgendeine Erklärung, wie es zustande kommen kann, dass man sich eben nicht von Menschen angezogen fühlt, sondern von Objekten, dass man da wirklich Gefühle bekommt?
Es gibt Erklärungsansätze, ähnlich wie in anderen Bereichen der Sexualität, dass es sich um ein sehr komplexes Zusammenspiel handelt aus sogenannten biopsychosozialen Faktoren. Das heißt, die Biologie spielt eine Rolle, da sind Hormone, Transmitter etc., also die körperliche Konstitution. Dann die psychologische Komponente, die auch eine große Rolle spielt bei der späteren Sexualpartnerwahl, und soziale Aspekte, die auch immer eine Rolle spielen. Man kann es nicht so genau differenzieren und trennen, dass man einzelne Gründe wirklich identifizieren könnte.
Was ich mich hier schon gefragt habe, ist, wenn man sich sozusagen mit einem Objekt, auf ein Objekt, von dem angezogen ist, erotisch, sexuell, verliebt ist, wie auch immer, hat man dann vielleicht tatsächlich doch auch negative Erfahrungen mit Menschen gemacht in der Vergangenheit, dass sich das sozusagen entwickelt hat dann? Sie sagten schon, das sind viele Faktoren, aber doch in diese Richtung ein Objekt, das ist vielleicht weniger problematisch?
Man kann es sicherlich nicht so linear sehen. Es gibt schon Überlegungen, dass menschliche Nähe in sehr engen Beziehungen auf irgendeine Weise zu, ich sag mal in Anführungsstrichen, bedrohlich sein könnte, ohne dass das speziell so bewusst sein muss. Es müssen keine schlechten Erfahrungen mit Menschen im Vorfeld sein, die als solche auch klar identifizierbar sind. Das kann vorkommen, aber das muss nicht vorkommen. Es geht eher darum, sich sehr mit seiner Bedürftigkeit einzulassen. Und da ist es manchmal sicherer, das mit Objekten oder sich auf Objekte einzulassen, als auf Menschen, wenn es doch sehr frühe, erschütternde Enttäuschungen gab.
Wie grenzt sich das eigentlich ab zum Fetischismus? Weil es gibt ja auch Menschen, die mögen Lack, Leder sozusagen. Das kann man aber nicht vergleichen.
Da nein.
Warum nicht?
Das kann man nicht vergleichen. Der Fetischismus ist sehr viel spezifischer und beim Fetischismus geht es auch ziemlich ausschließlich um sexuelle Erregung. Also der Gegenstand, Fetisch, was auch immer das dann ist, ist zwingend notwendig, um sexuelle Erregung erlangen zu können. Und bei der Objektophilie ist es viel mehr der Beziehungsaspekt. Sexualität spielt auch eine Rolle, aber es ist eher zu sehen als ein Äquivalent zu einer menschlichen Partnerschaft.
Jetzt gibt es Selbsthilfeforen, Internetaustausch der Betroffenen schon relativ lange, 10, 15 Jahre in Deutschland, teilweise in anderen Ländern noch länger. Wie kommt es eigentlich, dass es so unglaublich wenig Wissen darüber gibt?
Ich denke zum einen, weil es einfach nicht so häufig vorkommt. Zum anderen auch, weil die Betroffenen sich vielleicht nicht unbedingt mit dieser Neigung in der Öffentlichkeit besonders gerne präsentieren möchten, weil sie häufig lächerlich gemacht werden oder eben auch schräg angeschaut werden. Und zum anderen, weil es eine sehr, abgeschlossene Art der Sexualität ist. Also es wird niemand anders dadurch gefährdet. Meistens gefährden sich die Betroffenen selber auch nicht. Und es gibt in dem Sinne eigentlich keinen Handlungsbedarf, dass man sagt, ein gesellschaftlicher Auftrag wäre, das besser zu verstehen. Mhm. Ich denke, es ist sicherlich noch viel Akzeptanzarbeit zu leisten. Mhm.
Sagt die Diplompsychologin Vivian Jückstock über Objektsexualität. Sie arbeitet am Institut für Sexualforschung an der Uni Hamburg. Zeit für unser Liebestagebuch. Ihr wisst schon, da berichten uns immer Menschen von ihrer Woche. Alex steht auf Menschen, auf Männer genauer gesagt. Alex ist 34, sie hat eine kleine Tochter und ist schon seit 4 Jahren Single. Und irgendwie findet sie immer die falschen Männer, sagt sie selbst.
Die Woche war ein bisschen anstrengend. Ich glaube, ich habe vorgezogene Wechseljahre. Mir war dauernd heiß. Ich lief nur noch in kurzen Klamotten rum. Und dann hatte ich ein Date und habe auch wirklich überlegt, willst du da hingehen, willst du nicht? Habe mich dann dazu durchgerungen. Den habe ich über Umwege bei einer Party bei anderen Leuten kennengelernt. Dann hat man sich halt einfach mal nett gesimst. Und eigentlich sagten alle, was willst du mit dem? Der ist total arrogant, aber wir hatten so den gleichen Sinn von Humor. War soweit auch total super. Der hat mir die Tür aufgehalten im Auto, das kenne ich ja gar nicht. Hat mich dann allerdings angeflaumt, weil ich die Tür selber zugemacht habe. Dann sind wir danach ein Trinken gegangen, saßen auf Barhockern, ich hatte ein Kleid an. Dann ist dem, ich sage jetzt einfach mal, irgendwas runtergefallen. Kann mir nicht vorstellen, wieso er sich automatisch unter den Tisch beugt. Auf jeden Fall kam er hoch, breit grinsen und sagt, so, du hast also keine Unterwäsche an. Also habe ich ihn angeguckt und meinte, also pass mal auf, erstens, guck meiner Frau nicht unter den Rock. Zweitens, so wie ich sitze, kannst du gar nicht sehen, ob ich eine Unterwäsche an habe. Und ich sage drittens, weißt du, wie heiß es ist? Du glaubst doch nicht allen Ernst, dass ich Unterwäsche an habe. Hatte ich natürlich, aber es gehört sich einfach nicht. Kinnlade war auf dem Boden. Ich glaube, es hat ihn etwas geschockt. Wir haben noch ein bisschen gequatscht. Er hat mich dann nach Hause gefahren, hat auch gewartet, bis ich in der Wohnung drin bin. Finde ich ja immer ganz cool, weil das passiert heutzutage ja ganz selten. Und dann kam nichts mehr. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich nie so ganz weiß, was die Männer eigentlich von mir wollen. Also ich habe halt eine freche Schnüss. Ne? Ich habe natürlich Erziehung, um Gottes Willen. Aber wenn mir einer blöd kommt, weiß ich mich zu wehren. Die Männer sagen immer, sie wollen Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, aber wenn die dann merken, verdammt, der kann ich ja jetzt nicht gerade ein A für ein U vormachen, das wollen die einfach nicht. Auf lange Sicht wäre es halt auch mal schön, nicht immer alleine zu sein. Wenn ich Partnerschaften hatte und der Tag im Büro war scheiße, habe ich mich immer damit hochgehalten, dass ich weiß, da war einer, wo ich hinfahren konnte und gesagt habe, ich brauche eine Umarmung.
Danke, Alex. Wenn ihr euer Leben mal teilen wollt, ob als Single oder Paar im Liebestagebuch, schreibt uns gerne eine Mail. mail@dradiowissen.de. An diese Adresse auch gerne Kritik, Lob oder Ideen rund um eine Stunde Liebe. Sie nennen sich selbst OSler. Objekt sexuelle Menschen. Menschen, die auf Dinge, auf Objekte stehen. Oliver habt ihr heute schon kennengelernt. Sabine ist auch objektsexuell oder wie man es auch nennt, objektophil. Und ich habe sie kurz vor der Sendung angerufen und Sabine gefragt, was momentan ihre große Liebe ist.
Meine große Liebe, also von der Intensivität der Gefühle, ist es im Augenblick mein Laptop.
Wie ist das passiert? Wie habt ihr euch verliebt?
Ja, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ich hatte vor Jahren, mich in den Laptop einer Freundin ein wenig verliebt. Mhm. Und ich habe dann aber auch die Freundin aus den Augen verloren. Wir haben uns leider verkracht und Das Gefühl ist aber irgendwie noch geblieben. Es war zwar nicht mehr so akut, aber unterschwellig war es doch immer wieder, immer da. Wenn ich einen Laptop irgendwo in Medien gesehen habe, dann hatte ich halt so ein Gefühl, ja, da ist noch irgendwas. Ja, vor Jahren habe ich mich dann halt auch entschlossen, mir dann irgendwann auch einen Laptop zu kaufen. Ich brauchte halt einen neuen Computer und wollte mir nicht wieder einen großen PC hinstellen.
Aber du hast den erstmal gekauft, weil du den irgendwie beruflich, hobbymäßig brauchst und jetzt nicht?
Auch hauptsächlich hobbymäßig.
Und wann hat es dann Klick gemacht?
Eigentlich sofort, als ich ihn gesehen habe im Computerladen. Ich hatte aber auch schon irgendwie vorher das Gefühl, da wird was passieren. Ich hatte nur Angst vor diesem Gefühl, weil es ist immer, wenn bei mir eine neue Liebe beginnt, dass ich die erst auch innerlich nicht, ja, ablehne, will ich auch nicht direkt sagen, aber Angst davor habe, es erst nicht wahrhaben will. Mhm. Obwohl das Gefühl dann auch immer sehr schön ist. Ich bin da immer in so einem Zwiespalt. Einerseits habe ich so ein bisschen Angst auch vor meinem Objekt der Begierde irgendwie nicht akzeptiert zu werden. Das ist halt wie bei einer menschlichen Beziehung oder bei einer beginnenden menschlichen Liebe, mag mich der andere.
Wie hast du das denn rausgekriegt oder wie kriegst du das dann raus, ob der Computer dich auch mag?
Ja, indem ich langsam Kontakt zu ihm aufnehme und dann ist auch irgendwie ein gefühlsmäßiges Feedback da, dass ich dann halt spüre, irgendwie auf einer ja ganz subtilen Weise, er mag mich doch, er funktioniert gut und es harmoniert, da eckt nichts an, das ist emotional, ist es irgendwie stimmig.
Hast du dann mit deiner Liebe, mit dem Laptop auch, du gibst ihm auch einen Namen, habt ihr dann auch gemeinsame Rituale zum Beispiel?
Er heißt Valentino und Namen sind mir auch sehr wichtig, weil dadurch, ja, wie soll ich sagen, es sind ja Objektwesen für uns OSler und ich nehme Kontakt mit dem Wesen auf, indem ich ihn einem Namen gebe, ihn benenne und nicht nur einfach den Firmennamen nenne oder irgendwie, was weiß ich, eine Seriennummer oder eine Typenbezeichnung, sondern wirklich einen menschlichen, in Anführungsstrichen, Namen, melodischen Namen. Ja, Zärtlichkeitsritual, ich nehme ihn halt auch mit ins Bett, das ist mir sehr wichtig, diese Nähe in der Nacht und dass ich ihn im Arm halte und vorm Schlafen, dass wir halt intensiv kuscheln und manchmal rede ich auch mit ihm, jetzt keine wilden Dialoge, aber ich spreche ihn schon an und klar, man hat auch seine Rituale.
Für Außenstehende ist das manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ja. Du kannst ja zum Beispiel auch mit dem Computer reden. Ist das nicht eine sehr einseitige Geschichte? Also wie spiegelt er sozusagen Gefühle zurück aus deiner Sicht?
Ja, das ist schwer zu beschreiben. Man spürt einfach, das Objekt akzeptiert einen. Es gibt einen jetzt auch nicht so in dem Sinne, wie man das von einer menschlichen Beziehung etwas zurück, dass es mit einem spricht oder irgendwie aktiv wird, agiert. Es ist Intuition, würde ich sagen. Man fühlt sich geborgen in seiner Umgebung und man will es um sich haben, man will es bei sich haben. Es ist einfach das Gefühl, dass das Objekt einem schenkt. Das ist schon Gabe genug oder Geschenk genug, erwiderte Liebe genug.
Wie lange bist du jetzt mit dem Laptop zusammen?
Das ist jetzt, zusammen sind wir als Paar etwa ein Dreivierteljahr.
Sabine war noch nie in einen Mann oder eine Frau verliebt. Sie liebt Objekte und wünscht sich mehr Aufklärung zum Thema. Oliver, habt ihr schon kennengelernt? Er steht auf Objekte. 2001 hat er ein Internetforum ins Leben gerufen, um objektophile Menschen zu vernetzen. Darüber hat er auch andere objektsexuelle Frauen und Männer kennengelernt. Und ich habe ihn nach seiner Motivation gefragt, als wir uns getroffen haben im Ruhrgebiet, warum er Website und Forum im Netz betreibt.
Erstmal zu signalisieren für den oder diejenigen, die es betrifft, zu sagen, du bist nicht alleine mit dem Thema, du bist nicht der Einzige, der ein Objekt liebt und es gibt mehrere Menschen, die das tun. Also es gibt mehrere, die auch Kontakte zu anderen suchen und was ich halt auch festgestellt habe, immer wenn sich mal jemand gemeldet hat, der war immer im Glauben, völlig alleine damit zu sein, der Einzige zu sein. Und einfach erstmal damit zu sagen, so Hallo zu sagen, ja, du bist nicht der Einzige, es gibt noch andere und wenn du Kontakte zu anderen suchst, kannst du mir oder kannst du uns schreiben.
Was sind das für Menschen? Sind es genauso Frauen wie Männer? Ist das jede Altersstufe? Sind es viele? Sind es wenige? Was hast du für einen Eindruck?
Also rein theoretisch kann es natürlich jeder sein. Es sind aber so aufgrund der bis jetzigen Erfahrung sind es hauptsächlich Frauen, also sehr viele Frauen. Zum anderen sind es halt auch viele Transmänner, die dabei sind. Und es sind also Männer auch, aber eher weniger. Vielleicht trauen sich Männer ja einfach noch nicht. Vom Alter her ist es auch bunt gemischt. Also kenne ich Leute, die 16, 17 sind und andere, die sind über 50 oder über 60 schon. Also ist das ganze Spektrum vorhanden.
Wie definiert ihr das selbst? Ist es für euch einfach eine sexuelle Orientierung, wie wenn man auf Männer steht oder auf Frauen steht? Wie definiert ihr Objektsexualität oder Objektophilie?
Ja, uns ist eigentlich schon wichtig zu sagen, dass es einfach auch eine sexuelle Spielart, eine sexuelle Orientierung einfach ist. Ja, man hat keinen Einfluss drauf, das passiert einfach. Und ja, also ich sehe es halt, oder wir sehen es, oder auch mit den meisten so, auch im gemeinsamen Austausch ist schon, kristallisiert sich da schon sehr deutlich heraus, dass es uns wichtig ist, dass es auch als eigenständige sexuelle Orientierung wahrgenommen werden sollte.
Leiden auch Leute darunter, dass sie merken, oh, sie bekommen eben Gefühle vor allen Dingen nur bei Objekten?
Ich glaube, das Problem ist wirklich so, wenn jetzt jemand merkt, so ja, er steht völlig alleine mit dem Thema da. Er hat keinen, den er da mal ansprechen kann oder den er mal irgendwie fragen kann. Ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich so, dass sie so für sich behalten zu müssen. Wenn man immer alleine ist mit einer Sache, da hinterfragt man ja schon, ist das jetzt alles in Anführungszeichen normal, ist es das nicht? Und ich denke mal, sobald man im Austausch mit anderen ist, wo man sieht, aha, das ist ja gar nicht sowas Ungewöhnliches, man kann da irgendwie mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit mit umgehen.
Heißt das, ihr trefft euch dann auch im realen Leben? Es gibt so eine Art Stammtisch manchmal?
Ja, gibt es durchaus. Ich meine jetzt so, ja, ist natürlich von der Entfernung immer ein bisschen schwierig, da ja es jetzt nicht so viele Leute sind und meistens man doch noch eher eine große räumliche Distanz oft ist. In Berlin sind eine Menge Leute, das dann, ja, macht man ein Treffen in Berlin oder in einer anderen Stadt, je nachdem. Da haben wir also schon wirklich tolle Feten gehabt und Treffen gehabt und sehr informativ und auch künstlerisch was. Und geht langsam aber stetig voran, so würde ich sagen.
Gibt es überhaupt in Deutschland viele Sexualtherapeuten oder auch Psychologen, die sich mit dem Thema Objektophilie auskennen?
Also meines Wissens sind speziell mit dem Thema recht wenige bis jetzt oder die sich jetzt wirklich so fundiert damit befasst haben. Ich kenne eigentlich hauptsächlich diese Amy Marsh aus San Francisco, eine amerikanische Sexualtherapeutin. Aber was ich positiv feststelle, dass sehr viele so Studenten oder Studenten, die jetzt Psychologie studieren, jetzt für eine Doktorarbeit oder Diplomarbeit, da oft sehr so viel interessierte Leute kommen, die dann sich da darüber so eine Diplomarbeit schreiben oder eine Arbeit oder eine Abschlussarbeit schreiben. Und ich denke mal, das ist ja einfach so dann so, denke ich, doch schon mal so die Zukunft, ne? So der Leute, die später so als Psychologen oder Therapeuten arbeiten. Und die finde ich gut, dass sie dann direkt schon, wenn die jetzt direkt schon während des Studiums da schon eine Arbeit drüber schreiben und so und dann uns ansprechen. Und da haben wir also schon einige so. Ne? Das finde ich eigentlich eine sehr positive Entwicklung.
Wenn du einen großen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Einfach, dass man da viel selbstverständlicher mit umgeht. Ich finde das gerade so in der heutigen Zeit umso wichtiger, dazu sagen, dass das einfach was Selbstverständliches ist. Ich meine, es ist ja auch für einen Mensch was Persönliches. Man tut niemandem was damit. Man tut vielleicht nur anderen was Gutes damit, indem man Ansprechpartner ist. Und letztendlich ist es ja auch was anderen Menschen gut tut.
Oliver ist selbst objektophil, objektsexuell, wie immer man es nennen will, und hilft gleich oder ähnlich fühlenden Menschen übers Netz. Seine Website, die haben wir übrigens auf deradiowissen.de verlinkt. Einfach nachgucken unter Eine Stunde Liebe. Menschliche Sexualität kennt viele Facetten. Objektophilie oder eben Objektsexualität ist eine davon, eine ziemlich seltene. Ich hoffe, wir konnten heute ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Danke jedenfalls vor allem an Sabine und Oliver für ihre Offenheit. Und das war auch schon wieder Eine Stunde Liebe mit Till Opitz. In der nächsten Sendung ist Inga Hinnenkamp wieder am Start. Das Thema dann Rache. Wenn der Verstand aussetzt, passiert ja auch mal in der Liebe. Bis dahin, bleibt neugierig.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.